Herzlich willkommen zur 73. Episode unseres Podcasts Endlich Montag, dem Podcast, in dem wir versuchen werden, dir näher zu bringen, was das Geheimnis gesunder und erfolgreicher Unternehmen ist. Ich bin Wolfgang König und zunächst begrüße ich wie immer meinen Kollegen und Mitstreiter Marc Sommer. Hallo Marc.
Hallo Wolfgang. Wir wollen heute ein Thema anpacken mit mehreren Folgen, das für jeden Unternehmer in Deutschland existenziell ist, und zwar ob er will oder nicht. Es geht um das deutsche Gesundheitssystem und vor allem um die Frage, ob wir es uns noch leisten können. Und um die unbequeme Wahrheit, was passiert denn mit euren Unternehmen, wenn das System kippen sollte?
Ja, Ende März, also vor wenigen Tagen, Wochen eigentlich, hat die Finanzkommission Gesundheit ihren ersten Bericht vorgelegt. Das sind diese 66 Empfehlungen, ne, auf knapp 500 Seiten. Und die Bundesgesundheitsministerin Nina Wagen nennt es ja die Grundlage der bislang umfassendsten Finanzreform der gesetzlichen Krankenversicherung. Ja, und sicherlich nicht nur wir beide stellen uns jetzt natürlich die Frage, wird wirklich etwas passieren?
Das ist in der Tat die große Frage und die Skepsis in der Wirtschaft laut einer aktuellen Umfrage ist enorm. Wenn ich die Zahlen richtig im Kopf habe, gehen so in etwa 80% davon aus, dass da nichts Großes passieren wird. Und das ist natürlich das Problem, denn wenn die Politik hier nicht liefert, und da lehrt uns etwas die Erfahrung, dass echte Reformen in Deutschland in letzter Zeit eigentlich kaum mehr gelingen, dann werden die Unternehmen die Lücke füllen müssen.
Ja, Marc, und du hast das eingangs schon angesprochen. Ne? Wir wollen zu diesem Thema eine kleine Serie starten. In der ersten Folge heute also schauen wir uns die harten Fakten erst einmal an. Ne? Wir analysieren die Fiskalzange, in der das System steckt. Wir wollen erklären, wie das neue Leitprinzip der einnahmenorientierten Ausgabenpolitik aussieht oder aussehen soll. Und dann wollen wir natürlich auch zeigen, wer am Ende zahlen soll und ja, warum fast eben nichts in Prävention fließt. Das sind dann eigentlich unsere Themen für heute und auch für die nächsten Wochen.
Ja, lasst uns mal einsteigen in etwas, was wir vielleicht die größte OP nennen können, die das deutsche Gesundheitssystem je erlebt hat. Und wir beginnen mit einer Zahl, die sich wahrscheinlich die wenigsten Menschen vorstellen können. 580 Milliarden Euro.
Ja, das sind die geschätzten Gesundheitsausgaben in Deutschland für 2025. 580 Milliarden. Das sind ja etwas mehr als 12% unseres gesamten Bruttoinlandsprodukts. Also wir geben jeden 8. Euro aus, den wir erwirtschaften, für Gesundheit. Ne?
Ja, und hinzu kommt, dass die Steigerungsrate beachtlich ist. Denn im letzten Jahr, also im Jahr davor, 2024, waren es noch 538 Milliarden. Also wir reden hier über einen Anstieg von fast 8% gegenüber dem Vorjahr. Und in den letzten 30 Jahren, wenn wir mal den Gesamtblick nehmen, haben sich die Ausgaben mehr als verdreifacht. Blick zurück, 1994, da haben wir noch über 175 Milliarden geredet.
Dazu kommt ja jetzt noch ein großes Problem, nämlich die Ausgaben steigen derzeit doppelt so schnell wie die Einnahmen. 2025 waren es 7,8% Ausgabensteigerung bei nur 5,3% Einnahmensteigerung. Und das ist eben die sogenannte Fiskalzange.
Ja, und die Schere, die immer weiter aufgeht. Ja. Ja, und die Finanzkommission hat die Zahlen jetzt auch sehr klar benannt. Die Finanzierungslücke der gesetzlichen Krankenversicherung beträgt im Jahr 2027 rund 15 Milliarden Euro. Und sie wächst an bis 2030 auf über 40 Milliarden Euro pro Jahr.
Ja, pro Jahr, genau. 40 Milliarden Defizit. Jedes Jahr ohne Reformen, muss man dazu sagen. Und das ist jetzt auch keine Prognose von uns oder von Pessimisten. Das ist die offizielle Analyse der Bundesregierung bzw. der Expertenkommission, die durch die Bundesregierung eingesetzt wurde. Da sind ja 10 hochkarätige Wissenschaftler drin, ne, aus Medizin, Ökonomie, auch Ethik und Gesundheitsforschung. Und das ist eine Zahl, 40 Milliarden für jedes Jahr.
Ja. Ja, und Wolfgang, wohin fließt das ganze Geld eigentlich? Das wird sich vielleicht jeder einfach mal fragen. Nun, der größte Brocken, das sind mehr als 50%, 56%, um es genau zu nehmen, kommt und fließt über die gesetzliche Krankenversicherung. Ja, das waren 2024 über 300 Milliarden Euro. Dann kommen die privaten Haushalte mit gut 12%. die soziale Pflegeversicherung auch noch etwa mit 12% und die private Krankenversicherung mit knapp 9%.
Ja, und was ich auch immer total wichtig finde, nochmal zu sagen, ist, dass die Hälfte der Gesundheitsausgaben, um genau zu sein, 48% sind das, in ambulante Einrichtungen fließt. Ne? Also in Arztpraxen, Zahnarztpraxen, auch Apotheken. Und dann kommen die Krankenhäuser mit etwa einem Viertel der Ausgaben.
Ja, und jetzt kommt ein Punkt, der mich und uns ja auch immer wieder umtreibt und der auch wie der weiße Elefant im Raum auch ist. Was ist eigentlich mit Prävention?
Ja, was ist damit, ne? Also da kommen wir eigentlich zur unbequemen Wahrheit. Das wissen, glaube ich, viele unserer Hörerinnen und Hörer ja auch, weil sie sich damit beschäftigen. Aber nochmal auch zu den Zahlen. Im Jahr 2023 betrug der Anteil der Präventionsausgaben an den Gesundheitsausgaben gerade einmal 5%. Und selbst das ist irreführend, ne? Ohne die Corona-bedingten Impfausgaben oder Testausgaben, die man ja noch dazu rechnet, lag der Anteil von 90er Jahren, Anfang der 90er Jahre bis 2020 konstant bei etwa 3,5%, ne? Präventionsausgaben. Ja,
wenn wir uns das jetzt auf der Ebene der gesetzlichen Krankenkassen anschauen, der Dachverband der Betriebskrankenkassen hat das neulich sehr plastisch gemacht. Im Jahr 2023 gaben die gesetzlichen Krankenkassen pro Versicherten insgesamt über 4.100 Euro aus. Und für die Präventionsmaßnahmen, wie sie im Sinne des Sozialgesetzbuches vorgesehen sind, nur 8,49 Euro. Da reden wir über 2 Promille.
Ja, ich kann mich noch erinnern vor, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Jahren das war, 10, 15 Jahren, wo der damalige Gesundheitsminister Jens Spahn diese schrittweise Erhöhung von, ich glaube, 6 auf 7, dann auf 8 Euro regelrecht gefeiert hat. Das war damals eine große Party.
Ja.
Ja, also das deutsche Gesundheitssystem ist einfach eine Reparaturwerkstatt. Da müssen wir uns nichts vormachen. Es ist kein Präventionssystem und da müssen wir mal drüber nachdenken. Ja, wollen wir ja jetzt auch.
Gut, kommen wir damit zum Herzstück an, bei der Herzstück der Kommissionsarbeit, der sogenannten einnahmenorientierten Ausgabenpolitik. Wolfgang, was bedeutet das denn konkret?
Ja, was bedeutet das? Also das ist wirklich ein Paradigmenwechsel, das muss man sagen. Bisher war die Praxis ja, wenn die Kosten steigen, dann erhöhen wir auch die Beitragssätze. Das soll vorbei sein, zumindest wenn es nach der Kommission geht. Ne?
Das heißt, auch künftig sollen die Ausgaben sich strikt an die Entwicklung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeiten ankoppeln lassen, ausgedrückt quasi durch die Grundlohnsumme. Das heißt, man höre und staune, das Gesundheitssystem darf nur so viel ausgeben, wie die Wirtschaft erwirtschaftet. Das ist ja fast wie im Privathaushalt, wo man nicht mehr ausgeben kann, als man hat.
Unglaublich, dass man das sich jetzt so nach so vielen Jahrzehnten dann in der Kommission überlegt. Aber das klingt ja simpel. Es ist revolutionär, weil wir das eben noch nie hatten, ne? In diesem System. Und das bedeutet aber auch, dass sich schlicht alle Akteure wirklich fundamental disziplinieren müssen, so wie es eben vorher noch nicht der Fall war. Die Krankenhäuser, Ärzteschaft, auch die Pharmaindustrie, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Nämlich die Vergütungen würden dann an die Einnahmeentwicklung gedeckelt.
Und die Kommission hat die Einsparpotenziale sehr detailliert aufgeschlüsselt. Und da wird es natürlich jetzt richtig interessant, weil man sieht, wo dann das Geld auch herkommen soll.
Ja, also der größte einzelne Hebel, und das überrascht, glaube ich, auch viele, ist die Steuerfinanzierung der Gesundheitskosten für Bürgergeldempfänger. Aktuell zahlt der Bund dafür nur eine Pauschale, ne, die weit unter den tatsächlichen Kosten liegt der Krankenkassen. Die Differenz liegt etwa bei 12,5 Milliarden Euro und wird eben aus den Beiträgen der Arbeitnehmer und auch der Arbeitgeber finanziert.
Das ist auch das, was die Krankenkassen seit Jahrzehnten als versicherungsfremde Leistungen kritisieren.
Ja. Ja,
dass gesamtgesellschaftliche Aufgaben aus Beitragsmitteln bezahlt werden, statt aus Steuern. Nun, jetzt unter uns, wenn sie da nicht mehr anfallen, fallen sie irgendwo anders an. Also schön, sie sind dort raus aus dem Budget, aber an anderer Stelle müssen sie auch bezahlt werden. Also noch keine dramatische Einsparung.
Ja. Nichtsdestotrotz empfiehlt halt die Kommission hier den Bundeszuschuss für Bürgergeldempfänger auf ein Niveau, ich sag mal, Kosten zu deckeln, das also nicht über 400 Euro pro Person steigt. Das allein würde die GKV dann um eben diese 12,5 Milliarden Euro entlasten. Und das ist schon dann der größte Einzelposten auch im gesamten Reformpaket. Tatsächlich natürlich als Empfehlung, und du hast es angesprochen, die
Kritik bekommt. Da wäre es dann auch eine echte Einsparung. Kommen wir zum zweitgrößten Block. Das sind die Leistungserbringer und die Pharmaindustrie. 19 Milliarden Euro in 2027. Die Perspektive steigen auf 25 Milliarden in 2030. Also hier geht es um die strikte Kopplung der Vergütungen an die Einnahmeentwicklung.
Ja, das ist der eine oder der zweitgrößte Block dann. Und dann kommen die Versicherten selbst, ne, etwa 4 Milliarden Euro durch höhere Zuzahlungen und auch Leistungskürzungen. Dann die umstrittene Reform der Ehegattenmitversicherung, ne, die bringt weitere 3,5 Milliarden. Und die Konsumsteuern auf, Steuern auf Tabak, Alkohol und da auch Zucker, gehen wir gleich auch nochmal kurz drauf ein. Noch einmal knapp 2 Milliarden und dann aber auch steigend bis 2030 auf 5,5 Milliarden Einsparungspotenzial.
Ja, in Summe kommen wir da auf gute 42 Milliarden Euro Entlastungspotenzial im Jahr 2027. Also das klingt ja zunächst einmal bei einer bestehenden Finanzierungslücke von 15 Milliarden theoretisch nach mehr als genug.
Ja, theoretisch, ne? Und weil es nun mal Empfehlungen der Kommission sind, ist ja jetzt einfach die ganz, ganz entscheidende Frage, was davon wirklich politisch wird umsetzbar sein. Und ja, nachdem man diese 66 Empfehlungen gelesen hat, ging es ja auch direkt los mit der Diskussion.
Ja, und damit kommen wir jetzt ein bisschen zum dritten Teil hier heute. Und das ist letztendlich die gesellschaftspolitische Sprengkraft dieser Vorschläge. Ja. Denn es ist ja so, jede echte Reform tritt immer irgendjemandem auf die Füße, mal vorsichtig formuliert.
Ja, vielleicht, und das ist ja auch der jetzt am meisten diskutiert wird, als erstes der kontroverseste Vorschlag der Kommission, nämlich die Abschaffung der beitragsfreien Mitversicherung für Ehepartner.
Ja, muss man kurz vielleicht erklären. Also derzeit können Ehepartner ohne eigenes Einkommen kostenlos über den arbeitenden Partner mitversichert werden. Ja. Mhm. Davon profitieren etwa 16 Millionen Menschen pro Jahr und darunter 3 Millionen Erwachsene.
Ja, das ist eben genau der Punkt. Das betrifft unglaublich viele. Die Kommission geht natürlich sachlich-fachlich an die Sache ran, stuft diese Leistung als versicherungsfremd ein. Das hatten wir gerade schon angedeutet. Sie hat also keine direkte Verbindung zum Beschäftigtenverhältnis oder zur individuellen Beitragsleistung. Und daher der Vorschlag der Kommission, bisher beitragsfrei mitversicherte Ehepartner sollen künftig einen pauschalen Beitrag zahlen.
Mhm. Und da wird zurzeit diskutiert, einen Beitrag von etwa 225 Euro pro Monat, aufgeschlüsselt 200 Euro Krankenversicherung plus 25 Euro Pflegeversicherung. Das sind dann 2.700 Euro pro Jahr und pro Haushalt.
Ja, ich sag mal, für Haushalte mit hohem Einkommen mag das eine kleine Korrektur sein, vor allen Dingen einer Korrektur, die vorher, ich sag mal, eine ungerechtfertigte Subventionierung vielleicht auch war. Ne? Aber für einkommensschwache Haushalte, ich sag mal Rentnerpaare, ne, oder Familien mit geringem Verdienst, da ist das schon eine massive finanzielle Belastung.
Na gut, und da schlägt dann die Kommission auch wiederum Ausnahmeregelungen vor. Zum Beispiel Eltern richtig. Kleiner Kinder oder Rentner mit sehr geringen Bezügen sollen dann davon ausgenommen werden.
Ja, so oder so, finde ich, ist das politisch hochbrisant. Sag mal, die CSU unter Markus Söder hat den Vorschlag ja auch direkt als absurd abgetan. Man will schlicht ja die Wählerbasis nicht verlieren, insbesondere in den traditionellen Familienstrukturen. Aber das Einsparpotenzial eben ist natürlich ein wichtiges Argument und deswegen muss man auch darüber reden.
Gut, sprechen wir mal über die Zuzahlungen. Die sollen um 50% steigen. Der Mindestbetrag von 5 Euro wird dann auf 7,50 Euro ansteigen. Der Höchstbetrag von 10 Euro auf 15 Euro. Begründung dafür, die Beträge waren seit 2004 stabil und die Inflation macht eine Anpassung unumgänglich.
Und beim Krankengeld wird es noch schmerzhafter. Der Vorschlag, Senkung von 70 auf 65% des Bruttogehalts, das spart dann 1,2 Milliarden Euro, aber trifft vor allem Menschen, die ja ohnehin schon krank sind und auch diejenigen, die ohnehin schon weniger verdienen.
Und jetzt die Leistungserbringer, die Kassenärztliche Bundesvereinigung, hat sofort protestiert. Die Vergütungsbegrenzungen würden zum, Zitat, Wegfall von Millionen Arztterminen führen.
Ein großes Thema, ja. Und die Deutsche Krankenhausgesellschaft, die sieht pauschale Kürzungen, die die stationäre Versorgung gefährden. Und der Pharmaverband, VFA, der kritisiert die Eingriffe in die Arzneimittelpreise als Gefahr für den Innovationsstandort.
Ja, da haben wir eigentlich im kurz und knapp das ganze Dilemma dargelegt. Ja. Nämlich jeder Vorschlag hat einen mächtigen Gegner. Mhm. Ja? Und die entscheidende Frage ist jetzt, ob die Ministerin Wagen den Mut hat, ob sie den Rückhalt hatte auch noch aus der eigenen Partei, das trotzdem durchzusetzen. Denn unbeliebt wird sie sich in jedem Fall machen, und zwar am Wesentlichen bei allen. Ja, oder ob am Ende wieder ein Kompromiss steht, der niemanden so richtig wehtut und natürlich deshalb auch das Problem nicht wirklich löst.
Ja, das wird jetzt wirklich sehr, sehr spannend. Deswegen haben wir auch gesagt, wir machen da eine kleine Serie draus, weil uns das in den nächsten Wochen definitiv ganz eng begleiten wird. Ja, Marc, kommen wir zum weiteren Abschnitt unserer heutigen Folge. Denn neben den reinen Sparmaßnahmen gibt es ja auch strukturelle Reformvorschläge. Und ein zentrales Element ist dabei das Primärarztsystem. Vielleicht müssen wir da noch mal kurz drüber sprechen.
Ja, das kennen vielleicht einige aus anderen Ländern. Also die Grundidee ist, Patienten gehen künftig grundsätzlich zuerst zum Hausarzt. Dieser fungiert dann als Koordinator, als Gatekeeper und überweist dann irgendwo bei Bedarf an Fachärzte.
Ja, bei Privatversicherten ist das ja ohnehin auch schon so. Aber derzeit haben wir in Deutschland im internationalen Vergleich ja eine überdurchschnittlich hohe Zahl an Arztkontakten und auch eine Fragmentierung der Versorgung. Ich sag mal, jeder geht zu jedem Facharzt, wann er will. Und teilweise mit einer Vordiagnose und deswegen auch manchmal vielleicht falsch. Das kostet enorm viel Geld also eine Vordiagnose, die man selber gestellt hat, das meine ich, ne? Über unsere KI. Also das kostet extrem viel Geld und dann gibt es Doppeluntersuchungen und ja auch Behandlungen, die unkoordiniert sind, etc. Mhm.
Und da liegt nun der Vorschlag vor, dass Versicherte, die sich an die Steuerung halten, durch Boni sozusagen belohnt werden. Wer ohne Überweisung zum Facharzt geht, zahlt möglicherweise eine zusätzliche Gebühr.
Ja. Dieses System soll allerdings erst 2028 vollständig greifen. Ich sag mal, die infrastrukturellen Voraussetzungen, die brauchen einfach seine Zeit. Und interessant ist auch, dass zur Entlastung der Hausärzte das Berufsbild der Advanced Practice Nurses eingeführt werden. Das fand ich auch nochmal ganz spannend. Das gibt es ja auch in anderen Ländern. Das sind dann hochqualifizierte Pflegekräfte, die bestimmte ärztliche Aufgaben schon übernehmen können und sollen.
Das klingt eigentlich ganz, ganz sinnvoll, so auf den ersten Blick. Ja. Ja, pass auf, der zweite große strukturelle Hebel ist die verpflichtende Zweitmeinung vor bestimmten Operationen.
Ja, das betrifft ja vor allem, ich sag mal, solche Eingriffe wie Knie- oder Rückenoperationen, die meistens größere Operationen dann auch sind, großes Volumen auch finanziell betreffen. Und hier stellt die Kommission schlicht fest, dass wir alle ja auch schon tausendmal gehört haben im Prinzip, dass in Deutschland im Vergleich international einfach zu häufig operiert wird, ohne dass immer ein eindeutiger medizinischer Nutzen belegt ist auch.
Und da geht eben der Vorschlag in die Richtung, dass bei planbaren Operationen künftig ein unabhängiger zweiter Arzt die Indikation bestätigen muss. Ja, natürlich soll das dann unnötige Eingriffe vermeiden und auch ein Stück weit die Patientensicherheit erhöhen.
Ja, und ich finde, das ist auch eine ganz spannende, ich sag mal, so eine ethische Diskussion dahinter steckt. Wir können sehr viel medizinisch-technisch heute verbessern. Das immer wieder zu diskutieren, ist ja auch ein Thema. Da haben wir auch schon mit Experten gesprochen. Das ist gar nicht so einfach, das abzuwägen. Ne? Ja, und die Kategorie A-Stern der Kommissionsempfehlung, das sind 6 Maßnahmen, die die Versorgungsqualität sogar verbessern könnten, weil sie Über- und Fehlversorgung abbauen. Und da gehört die Zweitmeinung eben dazu.
Wir haben schon kurz das Thema Prävention angesprochen, mit dem Hinweis, dass wir da eher bei 4-5% lediglich der Ausgaben liegen bei diesem Thema. Schauen wir vielleicht mal hier an, wie der Versuch jetzt hier in der Kommission dargestellt oder sich darstellt, die Prävention durch Besteuerung zu erzwingen.
Das ist ja so, dass die Kommission hier auf das Prinzip der Internalisierung externer Kosten setzt. Also wer sein Gesundheitsrisiko durch bestimmten Konsum erhöht, der soll über Steuern stärker zur Finanzierung des Systems beitragen.
Mhm. Eigentlich ganz schlüssig. Wir reden zum Beispiel Steuern auf Tabak, ja, auf Spirituosen. Die sollen signifikant steigen. Allein die Tabaksteuererhöhung soll bis 2027 zusätzlich 1,2 Milliarden Euro bringen. Wir wissen ja, dass wir hier im Vergleich zu anderen europäischen Ländern noch eher im niedrigeren Bereich liegen und ein Stück weit hier verursachergerecht die Kosten zu tragen, ist zunächst mal, klingt nach gesundem Menschenverstand.
Absolut. Ohne das jetzt zu weit ausführen zu wollen, aber wenn wir jetzt über diese Veränderungen von Einnahmen reden, dann müssen wir uns auch überlegen, wo geht das Geld dann später auch wieder rein, ne? Nicht, dass das wieder zum Löcherstopfen für andere Bereiche dann genutzt wird. Aber ich glaube, eine wichtige Steuer neben Tabak und Spirituosen ist ja jetzt auch die aktuell sehr, ich erlebe das zumindest sehr kontrovers auch und auch viel diskutierte Steuer, die Zuckersteuer nämlich. Und da wird ja auch das britische Vorbild auch immer wieder herangezogen. Da habe ich mich auch ein bisschen mehr mit beschäftigt. Das ist sehr spannend. Auf jeden Fall, die Abgabe auf zuckergesüßte Getränke soll erhöht werden. Also je höher der Zuckergehalt, ne, desto höher die Steuerlast für den Hersteller.
Ja, die Idee ist sozusagen, dass die Industrie dann ihre Rezepturen anpasst, den Zuckeranteil in Limonaden und Softdrinks reduziert. Und in Großbritannien scheint das funktioniert zu haben.
Ja, genau. Und da, deswegen würde ich noch mal kurz darauf eingehen. Größtenteils, würde ich sagen, hat das funktioniert. Also der Zuckergehalt ist definitiv deutlich heruntergegangen in Softdrinks. Ne? Weniger als 30%, sagen das Studien. Und der Großteil des Marktes, der liegt auch inzwischen unter diesen Schwellenwerten. Also das hat man erreicht dadurch. Die Hersteller haben wirklich reagiert. Allerdings, es gibt halt kaum einen Rückgang bisher der Verkaufsmenge. Das ist das eine. Ne? Also die Nachfrage bleibt stabil. Gut, mit weniger Zuckeranteil, da könnte man sagen, ja, okay, haben wir das wenigstens erreicht. Aber das eigentliche, wichtige Ziel, das ist bis jetzt eben noch nicht erreicht worden. Und das führen auch die Kritiker, die sagen, Zuckersteuer bringt uns gar nicht so viel. Das ist eben noch nicht eindeutig nachgewiesen, dass eben der Effekt, den man ja eigentlich erzielen möchte, auf Adipositas und im nächsten Schritt natürlich auch weitergedacht auf die Gesundheitskosten, dass diese sich reduzieren. Und vor allen Dingen wahrscheinlich auch deshalb eben noch nicht nachgewiesen, weil er auch sehr, sehr schwer isolierbar ist, so einfach gar nicht nachweisbar also ist. Es gibt ja viele Faktoren, die darauf liegen. Und deswegen, wenn man sich dann so die ökonomischen Erwartungen der Bundesregierung auch anguckt, an diese Maßnahme, die sind ja schon ziemlich hoch. Ne? Also erstmal rechnet man mit 100 Millionen Euro Einnahmen, dann steigend bis auf 500 Millionen 2030. Aber der eigentliche Punkt ist der Gesundheitseffekt und der steht, muss sicherlich in dieser Entscheidung im Vordergrund stehen.
Ja, die Experten schätzen ja, dass eine solche Abgabe in Deutschland über 20 Jahre hinweg bis zu 16 Milliarden Euro einsparen und ja, rund 250.000 Fälle von Typ 2 Diabetes verhindern könnte. Gut, das sind natürlich erstmal grobe Einschätzungen, aber der Weg ist sicherlich nicht verkehrt.
Genau, der ist nicht verkehrt und es ist, glaube ich, man sieht ja, dass es auf jeden Fall Effekte hatte und wenn wir die Kette, ich sag mal, diese Kausalkette weiterdenken, weniger Zuckeranteil, weniger Adipositas, klingt ja auch super logisch erst einmal. Die Ernährungswirtschaft ist natürlich dagegen, ne? Sie warnt nämlich vor Marktverzerrungen und fordert Ernährungsbildung statt Symbolpolitik, aber die Kommission hält dagegen. Sie sagt, Bildung allein hat in 30 Jahren auch nicht funktioniert. Und also die Prävalenz von Adipositas und Diabetes etc., die steigt weiter. Ich bin da übrigens genau der gleichen Meinung. Bildung alleine reicht nicht. Hier muss es wirklich Veränderungen gehen in der strukturellen Natur.
Ja, leider. Scheint tatsächlich so zu sein, dass es eben nicht ausreichend ist. Gut, bei diesem Thema ist das Interessante, dass die Mittel dann zweckgebunden in den Gesundheitsfonds fließen sollen, um konkrete Präventionsprogramme zu finanzieren. Also es würde also erstmals eine Verbindung zwischen Konsumsteuer und Präventionsfinanzierung hergestellt werden.
Ja, genau. die Empfehlung der Kommission und hoffentlich wird das dann auch genauso passieren. Und ob die CDU-geführte Regierung jetzt eine Zuckersteuer wirklich politisch durchsetzen kann, das bleibt ja auch noch abzuwarten. Im Wahlkampf hat die Union ja Steuererhöhungen komplett ausgeschlossen. Aber Ministerin Wagen hat ja einer Zuckersteuer bisher erstmal keine Absage erteilt. Da werden wir mal dranbleiben.
Ja, sie hat ja alle mal sehr klar gebeten, hier nicht sofort zu reagieren und hier sofort öffentlich die einzelnen Maßnahmen schon abzulehnen, zu zerreden. Mhm. Das ist sicherlich ein notwendiger und guter Reflex. Ja. Ja, dann lass uns mal zum vielleicht entscheidenden Punkt auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer kommen. Was bedeutet denn diese Entwicklung für die Unternehmen?
Ja, ich glaube, das ist jetzt wirklich ein ganz wichtiger Übergang. Also was bedeutet das? Zunächst die direkten Kosten, ne, würde ich sagen. Also wenn die Beitragssätze steigen und sie werden steigen, egal ob mit oder ohne Reform, dann steigen auch die Lohnnebenkosten. Ja, die Sozialversicherungsbeiträge liegen 2026 bereits bei über 42%. Ne?
Ja, und dann ist das natürlich der Moment, wo auch die Wettbewerbsfähigkeit der gesamten deutschen Wirtschaft ernsthaft in Gefahr gerät, weil so weiter steigende Kosten.
Ja. Ja, und die indirekten Kosten sind ja viel höher. Ne? Allein für die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall haben deutsche Arbeitgeber 2024 knapp 82 Milliarden Euro gezahlt, geschätzt. Ne?
Ja, gut, und jetzt muss man auch von einer ganz anderen Seite das Thema betrachten. Also wenn man sich jetzt einfach mal vorstellt, konkret, was denn passiert, wenn einfach schlichtweg aufgrund dieser Kostensituation die ambulante Versorgung schlechter wird. Also was heißt das? Mitarbeiter würden noch länger als ohnehin schon auf Facharzttermine warten müssen. Chronische Erkrankungen werden vielleicht nicht rechtzeitig erkrankt. Das hat ja eine unmittelbare Auswirkung auch auf die Unternehmen.
Ja, total. Und das ist ja jetzt schon ein großes Problem. Und das Problem wird sich nur verstärken. Und hier kommt ja auch unsere zentrale These, ne, unserer jetzt, ich sag mal, Podcast-Reihe in den nächsten Wochen. Nämlich, die Unternehmen werden, ob sie wollen oder nicht, in die Bresche springen. Also müssen und am besten das vielleicht auch schon möglichst bald.
Interessanterweise erhält die Reform natürlich auch einen Vorschlag, der für Unternehmen sehr relevant ist. Stichwort ist hier das Teilkrankengeld.
Oh ja, das ist auch nochmal ein eigenes Thema, ne? Vielleicht auch nochmal kurz angesprochen. Das ist ja tatsächlich für Deutschland zumindest sehr innovativ. In Deutschland galt ja also bis heute das Prinzip alles oder nichts, ne? Also man ist entweder voll arbeitsfähig oder voll krankgeschrieben. So.
Ja, also der Vorschlag geht jetzt dahin, wie es in einigen anderen Ländern schon der Fall ist, nämlich eine stufenweise Teilarbeitsunfähigkeit zu haben. Ja? Also ein Mitarbeiter könnte zum Beispiel zu 50% krankgeschrieben sein, er arbeitet die andere Hälfte und bekommt dafür sein reguläres Gehalt. Ja, für die Krankheitshälfte gibt es anteiliges Teilkrankengeld.
Das ist ja auch nichts Eigens Ausgedachtes, ne? Wie wir schon mal gesprochen haben. In Schweden zum Beispiel funktioniert das super, weil auch die Vorteile für Unternehmen tatsächlich auf der Hand liegen. Ne? Also eine teilweise Arbeitsleistung ist natürlich viel besser als ein kompletter Ausfall. Eine viel leichtere Wiedereingliederung und auch bei psychischen Erkrankungen kann ja der Kontakt, der erhalten bleibt zum Team, wenn er denn nicht der große Störfaktor ist, auch den Heilungsprozess unterstützen.
Ja.
Also diese Vorteile sieht man schon, kennt man schon, ja.
Risiko bleibt natürlich dann der Druck, Mitarbeiter trotz Krankheit zur Arbeit zu bewegen. Absolut. Und das müssen und werden natürlich auch insbesondere Gewerkschaften und Betriebsräte sehr genau im Blick behalten.
Ne? Ja, na, vielleicht noch eine Sache, unabhängig davon, was die Politik macht, ne? Betriebliches Gesundheitsmanagement, generell das Thema Gesundheit, Leistung im Kontext, das wird zum strategischen Faktor werden müssen. Ja? Ich glaube, wir kommen da auch nicht mehr drum rum, um das mal so deutlich auszusprechen, das tun ja andere auch schon. Aber auch hier nochmal in Erinnerung gerufen, ne? Die Initiative Gesundheit und Arbeit beziffert den Return on Investment in solchen Aktivitäten, wenn sie systematisch aufgebaut sind, die Gesundheit beinhalten, aber ganz, ganz konkret im Kontext von 1:3, also jeder investierte Euro kommt fast dreifach zurück. Wir wissen aus unseren Berechnungen, dass das ja auch sogar teilweise noch viel größer ist. Also hier muss jetzt mal, glaube ich, Gas gegeben werden.
Ja, heißt auch am Ende, dass es eben kein Gutmenschtum ist, keine soziale Romantik, wie man es vielleicht nennen könnte, sondern schlichtweg harte Betriebswirtschaft. Ich meine sogar vor kurzem irgendwo gelesen zu haben, dass bei ganz gezielten Maßnahmen, ich glaube Stichwort war da, ein Beispiel war das Thema Darmkrebsfrüherkennung, eine ROI von 1 zu 10 vorliegt. Natürlich unabhängig von dem positiven Effekt auf die betroffenen Personen, was da natürlich das Hauptthema ist. Ja, Wolfgang, dann wollen wir das vielleicht hier mal zusammenfassen nochmal zum Abschluss. Also das deutsche Gesundheitssystem steckt in einer, wie du gesagt hast, Fiskalzange. Die Schere geht weiter auf. 580 Milliarden Euro Ausgaben, 50 Milliarden erwartetes Defizit in 2027, 40 Milliarden sogar bis 2030.
Ja, dann hat die Finanzkommission Gesundheit 66 Empfehlungen vorgelegt mit einem Gesamtpotenzial von 42 Milliarden Euro. Das neue Leitprinzip dabei, würde ich sagen, ist die ganz klar die einnahmenorientierte Ausgabenpolitik. Das gab es so eben vorher nicht, auch wenn es sich ein bisschen crazy anhört. Aber es heißt schlicht, die Ausgaben müssen an die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit gekoppelt werden. Also nur so viel ausgeben, wie auch eingenommen wird.
Ja. Dabei hat dann die Kommission als größte Hebel einige größere Punkte identifiziert. Stichwort Steuerfinanzierung der Bürgergeldempfänger, 12,5 Milliarden. Deckelung der Leistungserbringervergütungen, fast 20 Milliarden. Reform der Ehegattenmitversicherung, da reden wir über 3,5 Milliarden. Höhere Zuzahlungen und Konsumsteuern.
Genau, ja. Und dann eben strukturelle Reformen wie das Primärarztsystem und die dann damit verbundene auch verpflichtende Zweitmeinung. Die sollen das System effizienter machen. Und wie wir vorhin angesprochen haben, die Zuckersteuer, die ja tatsächlich auch einen gewissen Paradigmenwechsel nämlich andeutet, hier nämlich Prävention durch fiskalische Anreize zu setzen. Das hat ja bei Nichtrauchen auch funktioniert.
Trotzdem heißt das für Unternehmen natürlich grundsätzlich, dass steigende Lohnnebenkosten vorprogrammiert sind, aber eben auch neue Instrumente da sind, wie das Teilkrankengeld, die helfen könnten. Ja? Mhm. Und entscheidend am Ende wird eben das sein, was wir jetzt zum Schluss auch stark angesprochen, ob die Unternehmen selbst auch stärker jetzt in Prävention investieren, dort, wo es das staatliche System noch nicht ausreichend tut.
Ja, es zeigt, dass Unternehmen nicht nur aus eigener Kraft tätig sein können, um viel zu bewegen, sondern auch mit ziemlicher Sicherheit auch nicht anders werden mehr können. Also sie müssen eigentlich. Und am besten wäre es ja, rechtzeitig damit zu beginnen, ne? Ja, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, an dieser Stelle besten Dank für deine Aufmerksamkeit. Das war's für heute. Vielleicht noch ein kleiner Ausblick in der nächsten Folge, weil wir angesprochen haben, wir wollen eine Serie starten. In der nächsten Folge schauen wir uns die Perspektive der Unternehmen dann genauer an. Also was wird heute schon alles getan? Und vor allem, was ist jetzt dringend anzupacken und wie auch?
Und bis dahin, denkt darüber nach, wie gut eure eigenen Mitarbeiter versorgt sind, nicht nur vom Gesundheitssystem, sondern auch von euch als Unternehmer.
Ja. Also macht's gut und bleibt gesund.
Bis Montag.
Bis Montag.
Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere jetzt gern direkt unseren Podcast bei Apple Podcasts, Spotify oder in deiner Lieblings-Podcast-App, um keine Folge mehr zu verpassen, und hinterlasse uns auch gern eine Bewertung.